Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute berichten wir von der IDACON 2025 in München. Die IDACON ist ein führender Datenschutzkongress im deutschsprachigen Raum und findet nun schon zum 25. Mal statt. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge. Ich bin diesmal als Datenschutzreporter live vor Ort auf der IDACON 2025. Wir sprechen sowohl mit der Kongressleitung als auch mit vielen der Vortragenden, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichtsbehörden. Seien Sie gespannt auf viele Einblicke in aktuelle Datenschutzentwicklungen und in diesen wichtigen Datenschutzkongress. Und schon geht es los. Ich spreche jetzt hier auf der IDACON 2025 mit Herrn Will, Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht. Herr Will, Sie sind ja eine feste Größe, nicht nur im Datenschutz generell, sondern auch hier auf der IDACON. Wir freuen uns immer sehr über Ihre Vorträge. Sie sprechen diesmal darüber, ob wir über eine Zeitenwende im Datenschutz sprechen können. Was sind denn so die Faktoren, die Sie bewegt haben, diesen Titel zu wählen? Was könnte denn für eine Zeitenwende sprechen oder eben nicht?
Ja, erstmal herzlichen guten Morgen und schön, Sie wiederzusehen. Schön, wieder hier zu sein bei der IDACON. Das ist in der Tat ein fester Platz im Kalender, seit Jahren schon. Und das kontrastiert jetzt ein bisschen, finde ich, genau mit dem Thema der Zeitenwende, das ich mir für dieses Jahr ausgesucht habe. Ich habe den Eindruck, dass wir in Zeiten leben, in denen nicht nur unglaublich viel passiert, nicht nur ganz viel Dynamik da ist, sondern dass sich auch gerade ein bisschen die Vorzeichen ändern, zumindest verschieben. Beispielsweise im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Da redet man dann auf einmal nicht mehr nur von der Idee, ein Datengesetz zu machen, sondern gleich von einer Datennutzungsbeauftragten. Insoweit glaube ich, dass da gibt es auch von dem Herrn Kraneborg einen tollen Aufsatz in einem europäischen Journal, reden wir im Moment etwas stärker, und das ist die Zeitenwende, über das zweite Ziel der Datenschutzgrundverordnung, über den freien Datenverkehr und über die Möglichkeiten, nicht Daten zu regulieren, zu behüten, zu begrenzen, sondern sie miteinander auszutauschen. Und das ist so der Vorzeichenwechsel, den ich ein bisschen sehe. Eigentlich nicht nötig, ist schon immer da in der Datenschutzgrundverordnung, haben sich viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch so verstanden, auch für guten Datenfluss zu sorgen. Aber der Akzent in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, ist es, der sich gerade verändert hat.
Absolut, denn wenn man ja in die Datenschutzgrundverordnung reinguckt, dann geht es ja genau darum, um diesen freien Datenverkehr, Datenfluss sozusagen zu ermöglichen, unter Beachtung der Rechte der Betroffenen natürlich. Jetzt frage ich mich, Zeitenwende ist ja etwas, was wir uns einerseits im Positiven gedacht wünschen würden, auch im betrieblichen, behördlichen Datenschutz. Unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht auf der IDACON sind, gäbe es denn irgendwas, wo man sagen kann, so könnt ihr eine Zeitenwende vielleicht für den Datenschutz bei euch selber schaffen oder es einfach höher auf die Agenda setzen? Oder ist die Zeit vielleicht dafür eher sogar schwierig?
Nee, ich glaube, es sind gute Ausgangsbedingungen, weil gerade alle darüber reden. Ich glaube, Zeitenwende hat ja Olaf Scholz noch damals geprägt. Da ging es um viel Geopolitisches, um unsere Energielage und manches mehr. Für uns, für die deutschen Unternehmen, für die betrieblichen Datenschutzbeauftragten geht es gerade um Digitalisierung, die vorankommen, die gelingen muss, denn anders werden viele Dinge nicht mehr werthaltig dann am Ende klappen. Deshalb ist, glaube ich, das ein guter Moment zu sagen, wir sind nicht irgendetwas, was Bürokratie ist, was Ballast ist, sondern wir sind ein Mehrwert. Wir sind diejenigen, die sich auskennen, die Datenflüsse eigentlich von Berufswegen schon immer analysiert haben und die jetzt gut erklären können, wie man damit Sinnvolles im Unternehmen machen kann. Und zwar sinnvoll, nicht nur unternehmerisch betrachtet, sondern auch gegenüber den Betroffenen, den Kundinnen und Kunden oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fair und transparent.
Also, dass wir als DSB es nutzen, dass wir genau darauf eigentlich schon lange vorbereitet sind, Datenflüsse gut zu organisieren, sicher zu organisieren, gesetzesgerecht zu organisieren und das einfach nutzen, in den Unternehmen zu sagen, hier, da bin ich und ich helfe bei dieser Digitalisierung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, aber auch immer mit Blick, dass man die Daten auch nutzbar macht, aber ohne eben Rechte von anderen zu beschneiden.
Richtig, das ist die Idee und dafür ist im Moment, glaube ich, ein gutes Momentum da. Insoweit blöde Idee von der Politik, so Dinge abzuschaffen wie den Datenschutzbeauftragten, hört man ja immer wieder, hoffe ich, geht irgendwann mal wirklich ganz weg. Oder blöde Idee, sich mit den Regelungen über das Verarbeitungsverzeichnis zu beschäftigen, das zurückzubauen. Da baut man ein bisschen die Grundlagen ab, auf denen wir eigentlich arbeiten. Aber an diesen Missverständnissen müssen wir arbeiten und deshalb sind so Veranstaltungen wie die IDACON super nötig und deshalb danke an alle Beteiligten, dass sie das immer wieder auf die Beine stellen.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Will. Es ist immer ein Vergnügen. Dankeschön. Ja, ich spreche jetzt mit David Rosenthal hier auf der IDACON. Ihr Thema ist ja die Risikobeurteilung bei KI, was ein Thema ist, was immer mehr in der Praxis auftauchen wird. Haben Sie denn für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht Tipps, wie man das angehen sollte?
Ja, also zunächst einmal, nicht jede KI-Anwendung ist riskant. Wir sehen das jetzt im Moment, dass da sehr viel nüchterner das Ganze betrachtet wird. Und wenn man eine Risikobeurteilung macht, dann geht es im Prinzip ähnlich wie bei einer Datenschutzfolgenabschätzung. Wir fragen uns, was kann schief gehen und was sind die Folgen davon? Das kann man natürlich nicht richtig einschätzen, weil wir liegen immer falsch in der einen oder anderen Weise. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern das Entscheidende ist der Vorgang, dass man sich diese Frage stellt, gute Fragen hat, nach dem, was alles schief gehen kann und dann am besten in der Gruppe mit unterschiedlichem Hintergrund, also technische Leute, rechtliche Leute, diese Szenarien durchgehen und dann sich mal überlegen, was passieren kann und was man dagegen tun kann. Und damit hat man schon bereits die Risikoeinschätzung und die Maßnahmen, weil das Entscheidende ist, dass man am Schluss nicht dann eine richtige Einschätzung hat. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man das tun kann, aber ein besseres Verständnis, um was es eigentlich geht und welche Maßnahmen man treffen muss. Und ich erlebe sehr häufig, dass man erst in diesem Prozess dann überhaupt zu den Maßnahmen kommt, die dann wirklich etwas helfen und das Risiko eingrenzen. Oder man zum Ergebnis kommt, nein, das können wir so nicht machen, weil da sehen wir doch noch plötzlich Schwächen, die wir erst im Rahmen der Diskussion gesehen haben. Und dieser Weg ist eigentlich das Ziel. Und damit ist auch der praktische Sohn gesagt, es ist nicht kompliziert, das zu machen. Wichtig ist eine Struktur, nach der ich vorgehen kann. Wir haben da auch verschiedenste Dinge Open Source publiziert, die man nutzen kann.
Also ein Weg, dass man das noch überlegt, ist das überhaupt in Anführungsstrichen so riskant, dass ich eine weitergehende Risikobewertung überhaupt machen muss? Also man braucht es wahrscheinlich gar nicht, den ganzen Prozess für alles. Haben Sie vielleicht noch so den Tipp, es müssen ja verschiedene Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen Risiken beurteilen. Nehmen wir mal IT-Sicherheit muss das anschauen, der Datenschutz muss das anschauen. In manchen Unternehmen mag es ja inzwischen bereits KI-Beauftragte geben. Sollten die das irgendwie zusammen machen oder sollte man versuchen, dann gemeinsam Prozess machen, gemeinsame Checkliste? Haben Sie da vielleicht einen Praxistipp?
Ja, das ist für mich ganz klar ein gemeinsamer Workshop. Da sitzt man 1-2 Stunden zusammen, diskutiert diese Themen durch und zwar zusammen. Da lernt man erstens sehr viel voneinander und zweitens kommt man dann zu einem gemeinsamen Verständnis. Das funktioniert ausgezeichnet. Nicht jeder in seinem Kämmerchen, wie wir sagen würden.
Ganz herzlichen Dank, Herr Rosenthal. Dankeschön.
Gerne.
Wir sprechen jetzt mit Frau Professor Henrike Weiden und Sie haben hier auf der IDACON einen Vortrag gehalten zu DSA, nun zum einen Digital Services Act, aber Sie haben auch eine andere schöne Auflösung dieser Abkürzung gebracht, digitalen Sumpf austrocknen. Was sagen Sie, warum sollten sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als DSBs denn damit überhaupt beschäftigen? DSA, jetzt haben wir schon KIVO, Data Act, sowieso datenschutzkonform, jetzt auch noch DSA. Warum ist das ein Thema für Datenschutzbeauftragte?
Unabhängig davon, ob jemand ein Datenschutzprofessional ist, als betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder in der externen Beratung, der DSA wird sein Aufgabenspektrum maßgeblich erweitern, denn die Überlappung von DSA und DSGVO, die lassen sich nur dadurch sinnvoll auflösen, dass beide Verordnungen zusammen gelesen und angewendet werden. Das kann durch einen einheitlichen Digital Compliance Officer im Unternehmen werden oder durch einen externen Datenschutzbeauftragten, der mit umfassender Digitalrechtskompetenz ausgestattet ist oder eben durch extrem sauber aufeinander abgestimmte Aufgabenzuweisungen. Wir sprechen ja nicht nur von dem Zusammenspiel, wie Sie schon sagen, von DSA und DSGVO. Es kommt die komplette Datenregulierung der Europäischen Union dazu. Und wir haben ja auch schon wieder den Blick nach vorne geworfen in den Digital Fairness Act, der auch noch hinzukommen wird als Verbraucherschutzgesetzgebung. Lass mich noch einen Punkt ergänzen. Das Thema Datensicherheit, da hat der Datenschützer natürlich einen gehörigen Vorsprung gegenüber anderen, aber die ist jetzt auch mit Blick auf die DSA-Anwendung zu gewährleisten, damit der seine volle Wirkung entfalten kann.
Absolut. Sie haben gerade gesagt, mit der Vorsprung der Datenschutzbeauftragten. Und ich habe aus Ihrem Vortrag auch mitgenommen, dass dieser Vorsprung einfach die langjährige Erfahrung im Thema der Datengesetzgebung, wo ja immer mehr hinzukommen, dass die DSBs durchaus vielleicht sich wirklich in Richtung Digital Compliance Officer entwickeln werden, also neue Aufgaben hinzukommen. Und das doch ein guter Grund ist, sich eben auch mit solchen Rechtsakten wie DSA nun zu beschäftigen.
Ja, unbedingt. Ich sehe sie auch mehr als, sagen wir mal, Designer für eine Vertrauensarchitektur, die sie aufbauen. Wie gesagt, ob nun isoliert, weil sie sich das alles selber aneignen oder weil sie einfach auch wissen, wen sie mit ins Boot holen müssen. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Beitrag, den sie auch leisten, dass sie diesen Rundumblick haben und selber aber auch die Bereitschaft mitbringen, wegzukommen von diesen nur in Anführungszeichen informationelle Selbstbestimmung, sondern auf dieses komplette Paket von Grundrechten, die in Zukunft auch zu berücksichtigen sind in ihrer Arbeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Wurf-Hassenwald. Ja, mein nächster Gesprächspartner ist Dr. Thomas Schaft. Sie haben gerade gesprochen im Forum 1 der IDACON über Massenklagen auf Ersatz immaterieller Schäden. Was ist denn da ein Punkt, den die Hörerinnen und Hörer für die Praxis mitnehmen könnten? Ich fürchte ganz viel, aber vielleicht können Sie uns ein, zwei Punkte geben, was da so die Quintessenz Ihres Vortrages ist.
Also ein Aspekt ist sicherlich, warum soll ich mich überhaupt darum kümmern, die DSGVO zu implementieren, zu beachten? Was ist die Motivation, dass ich es tue? Für viele ist es bislang in der Vergangenheit gewesen, Angst vor Bußgeldern. Ja, das ist ein Aspekt der Peitsche. Und die Massenklagen sind der zweite Aspekt der Peitsche, der immer mehr in den Vordergrund rückt, das Private Enforcement, dass ich bei einem Verstoß gegen die DSGVO eben nicht nur die Aufsichtsbehörden zu fürchten habe, sondern auch, wenn immaterielle Schäden produziert werden, Schadensersatzansprüche, sprich, ich muss bezahlen. Und das ist einfach eine Motivation, die einen nochmal ein bisschen noch mehr motiviert, noch mehr in die DSGVO-Compliance zu investieren.
Das heißt, man könnte sagen, dass DSBs auch Teil des Managements zur Reduzierung von Haftungsrisiken werden.
Ja, ursprünglich trifft das Risiko natürlich das Unternehmen und die Geschäftsführung des Unternehmens und der DSB berät das die Geschäftsführung und sorgt dafür. Aber klar, wenn der DSB gut berät und die Geschäftsführung sich überzeugen lässt, dass man diesen oder jenen, keine Ahnung, also die wenigsten Verstöße sind ja vorsätzlich, aber dass man zum Beispiel investiert in die IT-Sicherheit, um das Risiko von Verstößen zu reduzieren. Ja, diese Investition ist eine sinnvolle Investition, weil sie das Haftungsrisiko für das Unternehmen reduziert.
Ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Anblick. Dankeschön. Cool. Ja, ich spreche jetzt mit Selma Nabulsi. Sie haben jetzt hier gerade auf der IDACON gesprochen über den Titel, finde ich schon mal sehr gut. Mission Impossible, Fragezeichen. Und es geht um Mischdatensätze. Was ist das eigentlich?
Ja, Mischdatensätze, das sind Datensätze, die sowohl sensible als auch nicht sensible Bestandteile enthalten. Das heißt, häufig wird es ja nicht so sein, dass ein einzelnes Datum verarbeitet wird, sondern dass ein Datum eingebettet sein wird in einen größeren Datensatz. Man denke zum Beispiel an eine Kundendatenbank. Und in diesem Fall kann es eben Probleme bereiten, wenn der Datensatz sowohl sensible Daten enthält, die also zusätzlich nach Artikel 9 DSGVO beurteilt werden müssen, und eben normale, einfache, personenbezogene Daten, für die eine Rechtsgrundlage nach Artikel 6 DSGVO ausweicht. Das sind also Mischdatensätze. Und da stellt sich die Folgefrage, welche Verarbeitungsanforderungen gelten, wenn ich einen solchen Mischdatensatz verarbeiten möchte.
Jetzt würde man ja sagen, und das hatten Sie auch dargelegt, EuGH hat da verschiedene Aussagen getätigt, wann greift denn bei einem Mischdatensatz die strenge Vorgabe, wie sie eben für Artikel 9 gilt, und wann nicht? Sie haben gesagt, das ist ja gar nicht so einfach, das so abzuwalten.
Genau, also der EuGH hat da einige Leitlinien in die Hand gegeben, die aber meines Erachtens nicht so ganz eindeutig zu verorten sind. Also einerseits sagt der EuGH durchaus, es ist möglich, dass schon, wenn ein einziges sensibles Datum in einem Datensatz enthalten ist, dass dann der gesamte Datensatz Artikel 9 unterliegt. Man könnte das eben als Infektionswirkung bezeichnen, also dass schon das einzelne sensible Datum den gesamten Datensatz infiziert. Diese Infektionswirkung ist meines Erachtens aber nicht wirklich ein Automatismus. Also nicht jeder Mischdatensatz unterliegt pauschal Artikel 9, sondern da lohnt ein genauerer Blick auf die EuGH-Rechtsprechung. Der EuGH hat das eingeklammert und gesagt, das gilt insbesondere, wenn die sensiblen und nicht sensiblen Daten untrennbar miteinander verbunden sind. Das wirft die Folgefrage auf, was bedeutet dieses untrennbar miteinander verbunden? Wie beurteile ich also die Trennbarkeit? Das ist, glaube ich, eine relativ schwierige Auslegungsfrage, die aber auch gleichzeitig einfallstorische Verantwortliche öffnet, sodass ich im Einzelfall gucken kann und begründen kann, nehme ich eine solche Trennbarkeit an oder lehne ich es ab? Wenn der Datensatz nicht untrennbar miteinander verbunden ist, dann gibt es meines Erachtens schon Spielraum zu sagen, wir beurteilen die einzelnen Datenbestandteile getrennt. Also sagen, manche unterliegen Artikel 6 und manche Bestandteile unterliegen zusätzlich Artikel 9.
Und dann haben Sie noch zum Schluss gefragt, ein wichtiges Praxisbeispiel gebracht, KI-Training. Und da hatten Sie gesagt, dass das eben sehr, sehr häufig eigentlich basiert auf Mischdatensätze. Könnten Sie das nochmal vielleicht kurz uns erläutern?
Genau, also KI-Training basiert ja auf besonders großen Datensätzen. Und Datensätzen, die auch besonders vielfältig sind. Also je vielfältiger die eingespeisten Daten, desto besser läuft das KI-Training. Und gerade aus dieser hohen Anzahl und der Bandbreite der eingespeisten Daten ergibt sich aber auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass in vielen Trainingsdatensätzen auch einzelne sensible Daten enthalten sein werden. Das heißt, de facto sind die meisten Trainingsdatensätze bei KI, sofern personenbezogene Daten verwendet werden, Mischdatensätze. Und das bedeutet, dieses Thema Mission Impossible, Mischdatensätze, ist für das rechtskonforme KI-Training besonders relevant. Hier stellt sich also gerade die Frage, finden wir überhaupt eine Ausnahmevorschrift im Sinne von Artikel 9, um ein rechtskonformes KI-Training zu ermöglichen, oder sind die Ausnahmevorschriften da schlicht zu eng?
Mhm. Und vielleicht eine nachletzte Frage, weil das Thema so relevant ist. Sie hatten auf eine Entscheidung zu Meta-AI vom OLG Köln hingewiesen, wo man eine bestimmte Überlegung angestellt hat. Vielleicht können Sie das noch gerade zum Schluss sagen.
Ja, genau. Das OLG Köln hat eine sehr folgenreiche Entscheidung getroffen und ist da eben auch auf dieses Problem gestoßen, dass bei Trainingsdatensätzen, in diesem Fall von Meta, also bei Meta-AI, auch Artikel 9 Daten mitverarbeitet werden. Und das OLG hat dann gesagt, wir müssen eine teleologische Reduktion von Artikel 9 vornehmen, sodass der nicht Anwendung finden soll auf den Fall von KI-Training. Das ist eine sehr folgenreiche und weitgehende Interpretationsart. Ich persönlich bin gespannt, ob diese Argumentationsweise von anderen Gerichten aufgegriffen wird und ob sie gegebenenfalls auch vor dem EuGH Bestand hätte. Wenn ich mir die bisherige EuGH-Rechtsprechung zu Artikel 9 ansehe, dann war die ja sehr weitgehend, sodass ich meine Zweifel habe, dass eine solche Argumentationsweise, also eine pauschale teleologische Reduktion von Artikel 9 im Fall von KI-Training, vor dem EuGH auch halten würde.
Gut, ja, dann herzlichen Dank.
Dankeschön.
So, den Abschlussvortrag am heutigen ersten Tag der IDACON 2025 hat Herr Dr. Hans Stege gemacht von Carrier. Und Sie gehören zur Volkswagen-Gruppe, das als Hintergrund. Und Sie haben in Ihrem Vortrag dargestellt, wenn man ein neues KI-System, eine neue KI-Lösung einführt, wie Sie das in der Praxis machen. Stichworte waren da sowas wie AI-Board, aber auch Sie haben ein Tool vorgestellt, was sehr mächtig wirkt. Vielleicht können Sie uns da so ganz kurz einen Einblick geben, wie das bei Ihnen abläuft.
Genau, wir haben uns überlegt, wie wir sozusagen Synergieeffekte aus der DSGVO, aus der KI-Verordnung nutzen können, haben dann geschaut, was gibt es eigentlich für Anforderungen, wo überlappen die sich vielleicht. Wir haben uns dann überlegt, wie können wir für die Fachbereiche einen möglichst einfachen Prozess machen, dass die nicht mit noch mehr Regulatorik und Compliance-Anforderungen überfrachtet werden. Haben einen AI-Board quasi, da kommt man rein, wenn man ein neues KI-System beschaffen, einführen möchte. Da sind Vertreter vom Betriebsrat, aus der IT-Security, aus der IT, aus dem Datenschutz, aus Legal, aus Compliance. Das heißt, wir haben alle richtigen Stakeholder an einem Tisch und können dann dementsprechend benutzen das Tool Vias Pro und haben da auch entsprechende Rollen hinterlegt und haben dann den strukturierten Prozess für die Mitarbeiter vom Fachbereich, um halt bestimmte Dokumentation vorzunehmen nach der KI-Verordnung, nach der DSGVO, bestimmte Risikoprognosen, das heißt die Frage Datenschutzfolgeabschätzung, welches Risiko habe ich datenschutzrechtlich, welches Risiko habe ich nach der KI-Verordnung, decken wir dann in diesem Prozess mit einem Tool ab und ermöglichen, dass wir die Fachbereiche weniger Belastung, sodass im besten Fall nicht eine Person mit einem Tool durch 30 Prozesse muss, sondern die Stakeholder von diesen ansonsten immer gegen ja 30 Prozessen sind jetzt sozusagen über dieses Tool zusammengeführt in diesem einen Prozess, um da einfach Synergien zu nutzen und natürlich auch die Ressourcen einfach zu schonen.
Also wären so, wenn ich als Tipps mitnehmen kann, einerseits, dass man guckt, Abgleich zwischen Verordnungen wie jetzt KI-Verordnung, Datenschutzgrundverordnung, schauen, wo gibt's da eben die Synergien, um Doppelaufwände zu vermeiden, organisatorisch, dass man alle relevanten Stellen an einen Tisch bringt. Und vom Tooling hatten Sie uns gesagt, dass man guckt, dass man vielleicht ein gemeinsames Werkzeug hat, um die verschiedenen Rollen dort abbildet, dass da Sie haben ja gezeigt, dass man zu bestimmten Verfahren dann Interviews sozusagen durchläuft, Fragen gestellt wird, dies wiederum Anforderungen zum Beispiel für Hochrisikosysteme abbilden oder wenn Datenschutzfolgeabschätzung notwendig ist, wo also ganz viel schon drin steckt. Und so Ihre Erfahrung, würden Sie sagen, das hilft in der Praxis?
Das hilft. Also wir haben wirklich festgestellt, wenn man von diesem Inseldenken rauskommt und sagt, wie kann man sozusagen zusammenarbeiten, auch im Unternehmen mit den Fachbereichen, wie kann man den Business-Partnering-Ansatz mit den Fachbereichen verfolgen, die frühzeitig beraten, frühzeitig Hand in Hand quasi die Bewertung vornehmen, dass das wirklich gut ist. Und wir müssen auch sagen, aus der Praxis hat sich gezeigt, dass dieser Umgang mit dem Tool Vias Pro einfach dazu geführt hat, dass man hat es ja gesehen, ich habe jetzt die quasi Beratung datenschutzrechtlich und KI-Verordnung mit dem Tool knapp in einer Stunde durchgemacht. Wenn man sich jetzt überlegt, wenn ich das sonst händisch oder mit einer Excel oder in Word mache, mir überlege, wie sind die einzelnen Blacklists, Whitelists von Behörden, lese da zig Seiten, da bin ich vielleicht als Fachbereichsmitarbeiter in einer Woche, zwei Wochen irgendwo gebunden, die ja auch alle nicht am Jura studiert haben und ich sage, ich bin nebenbei hobbymäßig Datenschutzer, sondern die haben ja andere Aufgaben. Und das ist halt einfach unser Erfahrungsschatz, den wir haben, dass das so gestaltet ist, dass man möglichst effizient, aber rechtssicher sozusagen sowohl eine Sachverhaltserfassung hat, als auch dann eine datenschutzrechtliche und KI-rechtliche Bewertung, um relativ einfach und auch Zeit sparen zu sehen, welche Anforderungen habe ich. Und je nach Sachverhalt kann man dann natürlich immer noch einen händischen Abschärfen und sagen, man braucht bestimmte extra Anforderungen. Oder halt in meisten Fällen reichen unsere standardtechnischen organisatorischen Maßnahmen. Dann würde ich dann halt durchgehen und gucken, sind die alle in Anwendung.
Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit Tina Glöckel zu sprechen und Sie hatten einen Vortrag zu dem Thema Betriebsvereinbarung, inwieweit das eine Datenvereinbarung legitimieren kann. Können Sie uns da ganz kurz einen Abriss geben? Worum ging es in Ihrem Vortrag?
Betriebsvereinbarungen sind lange Zeit als eigenständige Rechtsgrundlage verwendet worden, um Datenverarbeitungen im Beschäftigungsverhältnis zu legitimieren, was aber durch die EuGH-Rechtsprechung einen entscheidenden Einschnitt erhalten hat. Dadurch, dass der EuGH gesagt hat, dass eine Betriebsvereinbarung nicht eigenständig für sich steht, sondern auch die Grundsätze der DSGVO beachten muss, insbesondere Artikel 5 und 6, ist in der Betriebsvereinbarung immer nur unterstützend tätig, ist aber ein ausgesprochen wichtiges Instrument, um eben Rechtssicherheit oder in Anführungszeichen erlangen zu können bei der Verarbeitung von beschäftigten Daten, um eben die Integrale im Bereich der Interessensabwägung, die Interessen der Beschäftigten gut verargumentieren zu können, wenn man entsprechende Regelungen in der Betriebsvereinbarung aufnimmt, die gerade den Zweck, die Erforderlichkeit und vor allen Dingen die zusätzlichen Schutzmaßnahmen jetzt nicht im Bereich auf die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 betreffen, sondern insbesondere mit Blick auf die Grundrechte der Beschäftigten, ne, eingehen, hat man damit ein sehr gutes Instrument, Argumentationsinstrument in der Hand.
Also reicht eine Betriebsvereinbarung sozusagen als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zwar nicht aus, aber sie ist ein sehr hilfreiches, wichtiges Instrument. Und man sollte sich zum einen, so habe ich das auch mitgenommen, anschauen, wie sehen im eigenen Haus die Betriebsvereinbarungen aus? Sind die geeignet, stützen die sich richtig auf die Datenschutzgrundverordnung und sicherlich auch daran arbeiten, dass die als Argumentation und als Erläuterung zur Datenverarbeitung eben hilfreich sind?
Richtig, gerade dann, wenn man da mit Artikel 6 Absatz F arbeiten möchte, muss man ja das Interesse des Arbeitgebers gegen die Interessen der Beschäftigten abwiegen. Und das kann man mit vielen Argumenten durch Inhalte der Betriebsvereinbarung sehr gut stützen und auf solide Füße stellen.
Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Der erste Kongresstag endete mit einer exklusiven Abendveranstaltung im Wirtshaus zur Rennbahn in München-Dagelfing, bei dem die Tagungsleiterin Daniela Will die zentralen Erkenntnisse des ersten Kongresstages informativ, pointiert und unterhaltsam zusammenfasst. Hier ist ein Beispiel.
Okay, also wir beginnen das Wimmelbild. Wir haben mit einem Wimmelbild begonnen und ich habe es versucht zusammenzufassen mit zentralisierte Zersiedelung. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir alle damit wahrgenommen haben. Das heißt, irgendwie auch mit Blick auf die Urteile, die uns Herr Will mitgebracht hat, ist irgendwie alles relativ relativ. Ja, je nachdem, von wo aus wir gucken, das ist crazy. Und natürlich, das Besondere ist immer eine Ausnahme. Auch da habe ich mir überlegt, also wir haben ja jetzt gelernt durch die Urteile, ja, wir müssen Herr, Frau, divers irgendwo angeben. Müssen wir nicht auch Graf, Gräfin annehmen? Ich habe gelernt, dass Grafen und Gräfinnen nicht angesprochen werden wollen mit Herr oder Frau. Sie wollen angesprochen werden mit Graf. Ich finde also, wir sollten nochmals an den EuGH geben, das war zu kurz gegriffen. Das war hinsichtlich der Diversität deutlich zu kurz gegriffen. Aber gut, wir haben gelernt, dass es da eine Entbürokratisierung geben soll. Ich meine, wer von uns hat das nicht gehört, dieses Schlagwort? Und das Interessante, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, das ich diesen Tag geben will, Natur, Umwelt und Tierwelt im Besonderen. Natur, Umwelt, Tierwelt, wie kommen wir dahin? Wir beginnen bei Voss und Schrems. Für mich das bayerische Bild eines Wolperdingers. Oder? Ich meine, also wenn man jetzt, das ist das Bild, das ist Flügel mit Schnabel und irgendwelchen Krallen und also und allen möglichen anderen Sachen. Wolperdinger. Für mich total klar. Und dann hatten wir eine kleine Challenge. Wir mussten einem Schweizer erklären, dass nicht nur die Bahn bei uns eine Sache ist, die jetzt so semi-zuverlässig ist, sondern dass das leider auch bei uns auf den Strom zutrifft. Das macht aber nichts. Wir haben diese Dunkelheit versucht, gemeinsam durchzustehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie waren tapfer mit mir. Sie haben das toll gemacht. Sie sind auch ruhig geblieben. Sie sind auf den Sätzen geblieben. Man sieht, Sie sind resilient. Ich merke, da ist eine gehörige Resilienz bei Ihnen. Das hilft mir. Das hat mir auch durch diese 10 Minuten durchgeholfen. Sie waren voll. Und Sie haben da auch Gefühl bewiesen. Und das haben wir dann später nochmal mitbekommen. Das hat mich etwas überrascht. KI ist ein Bauchgefühl. Habe ich das richtig zusammengefasst, was Herr Rosenfeld gesagt hat? KI ist ein Bauchgefühl-Thema. Okay, das ändert die Sache ein bisschen. KI-Bauchgefühl-Thema. Das ist ähnlich wie, aber da wollen wir jetzt nicht tun. Also KI ist ein Bauchgefühl-Thema, das ist crazy. Und wir haben von ihm gelernt, dass bei Gefühlen natürlich Samthandschuhe erforderlich sind. Und er hat mir etwas gesagt, wo wir hier anwesenden Aufsichtsbehörden hoffentlich auch seiner Meinung sind. Er hat gesagt, die Aufsichtsbehörden fassen KI mit Samthandschuhen an. Ich glaube, er meinte, die Aufsichtsbehörden fassen Unternehmen, die KI-Einsätze mit Samthandschuhen an. Aber ich glaube, sie fassen auch ihrerseits KI mit Samthandschuhen an. Und auch das hat was mit Gefühl zu tun. Und ich finde es gut, dass Aufsichtsbehörden an dieser Stelle viel Gefühl haben. Gefühl, Mitgefühl. Wir sollten auch gegenseitig Mitgefühl haben. Auch das hat letztlich Herr Rosenthal ja viel mitgebracht. Er hat Mitgefühl mitgebracht und er hat auch etwas an die Zeit gelegt. Er hat einen Test mitgebracht. Und für diesen Test brauche ich jetzt einen Tisch von Ihnen. Ich will das checken. Ich will wissen, ob er recht hat. Welcher Tisch erklärt sich bereit, mit mir diesen Test durchzuführen? Es reicht, wenn einer auch von dem Tisch die Hand hebt, der hat für alle gesprochen. Es ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Welcher Tisch erklärt sich bereit? Ich brauche einen. Sie da hinten würden sich eignen, Sie sind genug. Darf ich Sie bitten? Also, haben Sie das gehört? Für mich ganz wichtig. Also, wie gesagt, ein Tisch. Könnten bitte 5 von Ihnen aufstehen? Dankeschön. 5. Einer darf sitzen bleiben. Sehr, sehr schön. Was hat uns Herr Rosenthal heute bei der Risikobewertung erzählt? Wissen Sie es noch? Okay. Gut, wir müssen das jetzt checken. Würden bitte alle gleichzeitig, ich zähle durch. Sie kennen das Risikomodell? Stufe 1 bis 5. Das ist Stufe 1, das ist Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Sie bewerten jetzt bitte ein Risiko. Sagen Sie bitte laut die Zahl. Dankeschön. Es hat es leider bewiesen. Er hat recht gehabt. Warum? Erinnern Sie sich warum? Nehmen Sie nie ein Risikomodell mit 5 Stufen. Es wird immer die Mitte gewählt.
Ja, ich spreche jetzt mit Dr. Eugen Ehmann, Tagungsleiter der IDACON 2025. Eugen, wir haben ja hier ein sehr großes Publikum, erfreulicherweise. Wie wertest du das, dass hier so ein starker Zustrom ist?
Es ist schlicht und einfach so, dass sich für die Datenschutzbeauftragten im Alltag neue Fragen stellen. Ich nenne nur künstliche Intelligenz als Stichwort, aber auch die Vielfalt der Datengesetzgebung der EU, die wirkt sich sicher aus. Und von daher wundert es mich nicht, dass wir die Teilnehmerzahl, ich glaube, gegenüber letztes Jahr sogar leicht gesteigert haben, aber jedenfalls gleich geblieben ist.
Und wenn wir jetzt mal schauen, wenn du angeguckt hast, wer hier kommt, aber auch vielleicht welche Fragen, weil wir blicken ja schon auf den ersten Tag zurück, dann sind durchaus unterschiedliche Interessengruppen da, oder würdest du sagen, von den Rollen her, wie kann man das einordnen?
Bemerkenswert finde ich eines. Hier sind völlig unterschiedliche Menschen vertreten im Sinne von völlig unterschiedlichen Branchen und Tätigkeitsfeldern. Und die stellen dann zum Teil selbst verblüfft fest, dass sie inhaltlich an völlig vergleichbaren Fragestellungen arbeiten. Also alle stehen vor denselben Herausforderungen. Das ist für mich eine Erkenntnis vor allen Dingen des ersten Tages jetzt.
Und ein großes Thema sind ja immer die möglichen Synergien. Also wenn man sagt, wir haben eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Datenschutzgrundverordnung, aber die KIVO ist ja auch risikobasiert, da schaut man auch drauf, dass man eben schaut, welche Synergien ergeben sich. Aber umgekehrt erwachsen ja vielleicht auch aus den Digitalgesetzgebungen neue Aufgabenfelder. Es wird schon darüber gesprochen, wird es was geben, Digital Compliance Officer, in denen vielleicht ein DSB, eine DSB hineinwächst. Siehst du das? Inwieweit könnten sich da neue Aufgabenfelder auftun?
Da ist eine Betrachtung, denke ich, auf 2 Ebenen sinnvoll. Die formale Ebene ist die erste. Da steht in den Digitalgesetzen, egal wie die jetzt heißen, in aller Regel drin, die vorhandenen Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere die DSGVO, bleiben unberührt. Das wirkt zunächst so, als würde sich da nichts ändern. Und damit komme ich jetzt zur zweiten Ebene. Das täuscht natürlich völlig. Denn auch wenn die Datenschutzgesetze identisch bleiben, unverändert bleiben, größtenteils sogar, stellen sich doch völlig neue Fragen, beispielsweise im Zusammenhang mit KI. Das heißt, die Datenschutzbeauftragten müssen die vorhandenen Datenschutzregelungen auf völlig neue Situationen anwenden. Und dann ist die Formulierung bleibt unberührt nur noch von geringem Wert. Es sind andere Fragestellungen, damit andere Lösungen. Ob daraus sich neue Tätigkeitsfelder ergeben, das wird sehr spannend werden. Momentan ist die Haltung der Politik ja offiziell die, insbesondere der deutschen Bundespolitik. Nein, sowas wie KI-Beauftragte und dergleichen muss es nicht geben. Aus der Praxis höre ich anderes. Mhm. Es muss schlicht und einfach jemand festgelegt sein, der sich darum kümmert. Und es wird häufig, da bin ich überzeugt, der DSB, die DSB sein, weil die mit entsprechenden Fragestellungen schon befasst waren. Und aus der Sicht eines Unternehmens dürfte es häufig wenig Sinn ergeben, hier eine neue Person neu auszubilden, neu einzuarbeiten, wenn ich bei einer DSB, einem DSB 60, 70, 80% der Kenntnisse bereits habe und dann darauf aufsetzen kann. Und daraus, denke ich, können sich sehr wohl neue Tätigkeitsfelder ergeben.
Und wir sehen hier, DSB haben eben viele Fähigkeiten, Kenntnisse, aber es ist eben auch wichtig, solche Veranstaltungen zu besuchen, um da eben weitere Kenntnisse, aber auch weitere Netzwerke zu bilden, weil du ja gesagt hast, die verschiedenen Interessengruppen, die verschiedenen Stakeholder arbeiten an der gleichen Sache. Insofern finde ich das eben sehr, sehr gut, dass hier so ein Austausch stattfindet. Und ich denke, da sind wir alle drauf gespannt auf diesen zweiten Tag.
Ja, also ich gebe dir völlig recht und sage sehr deutlich Richtung DSB, wer stehen bleibt, wird in 1, 2 Jahren feststellen, dass er am Rande des Spielfeldes steht. Wer sich bewegt, wer die Kenntnisse ergänzt, wer sich auf das Neue einlässt, der wird sich in der Position des Stürmers finden. Da bin ich überzeugt davon, jetzt mal bildlich gesprochen aus dem Fußball heraus.
Ganz herzlichen Dank, Eugen. Dankeschön. Wir sprechen jetzt mit Frau Katja Würobeck. Sie haben gerade hier auf der IDACON uns berichtet über das Thema Interessenabwägung Erforderlichkeit bei der Datenverarbeitung und das am Beispiel auch der Anrede. Und vielleicht so für den praktischen Alltag der DSB, Sie haben ja auf das Drei-Stufen-Konzept auch hingewiesen zur Prüfung berechtigtes Interesse. Vielleicht könnten Sie uns da noch mal einen kleinen Einblick geben.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, heute dabei zu sein. Der Vortrag selber betraf grundsätzlich die Frage der entsprechenden Rechtsgrundlage. Und wie auch im Vortrag herausgestellt worden ist, alle Rechtsgrundlagen sind prinzipiell gleichwertig. Das heißt, die Wahl der Rechtsgrundlage ist grundsätzlich entscheidend. Die DSGVO sieht nicht vor, dass man sich nur auf eine Rechtsgrundlage entscheiden muss. Aber sollte man sich für die Interessen, für die Rechtsgrundlage des überwiegenden berechtigten Interesses entscheiden, muss man eine sogenannte Drei-Stufen-Prüfung vornehmen. Die Drei-Stufen-Prüfung ist eine kumulative Prüfung, bei der alle Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um sich auf diese Rechtsgrundlage berufen zu können. Zum einen ist es erforderlich, ein berechtigtes Interesse zu formulieren, zu benennen. Dieses berechtigte Interesse muss vorhanden sein, es muss faktisch vorhanden sein, es muss auch benannt werden und es darf nicht fiktiv oder für die Zukunft gerichtet sein. Dieses berechtigte Interesse, das Sie benannt haben, darf nicht rechtswidrig sein. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf den Umfang bzw. die Art des berechtigten Interesses, das Sie verfolgen möchten. Allerdings ist es erforderlich, dass dieses nicht rechtswidrig ist. Wenn Sie dieses berechtigte Interesse benannt haben, muss die Datenverarbeitung, die Sie auf Grundlage dieses vornehmen möchten, erforderlich sein für die Zweck. Das heißt, Sie müssen sich die Frage stellen, ist die Verarbeitung, die ich mit diesen Daten vornehme, wirklich erforderlich? Habe ich keine gelinderen Mittel, die ich eventuell wählen kann? Und erreiche ich meinen Zweck durch diese Verarbeitung, die ich vorher durch das berechtigte Interesse formuliert habe? Haben Sie diese 2 Stufen bereits erfüllt, kommen wir zur letzten Stufe, und zwar der Interessenabwägung. Eine Interessenabwägung im Bereich des überwiegenden berechtigten Interesses ist eine Abwägung gegenüber den entsprechenden Grundrechten und Freiheiten der betroffenen Personen. Das heißt, diese müssen, wenn Sie sich als Verantwortliche auf diese Rechtsgrundlage berufen, überwiegen. Diese Interessenabwägung ist nicht einem Template zugänglich. Das heißt, Sie müssen eine Einzelfallabwägung vornehmen und müssen entsprechend sich diese Gedanken machen und dann diese Interessenabwägung auch so dokumentieren, dass diese einer Prüfung bzw. auch einer Auskunft von betroffenen Personen oder einer Aufsichtsbehörde oder Gericht standhalten kann. Haben Sie diese 3 Schritte erfolgreich bewältigt, können Sie sich dann im Rahmen auch des berechtigten Interesses auf diese Rechtsgrundlage berufen und nicht vergessen, immer schön auch mit der Transparenz im Einklang bleiben und dieses berechtigte Interesse in Ihrer Datenschutzerklärung ausdrücklich benennen.
Ich habe jetzt die große Freude, mit Frau Dr. Marit Hansen zu sprechen. Und Sie haben hier auf der IDACON ein spannendes Thema aufgegriffen, was vielleicht sich aber nicht jedem sofort erschließt, das Thema der Datenräume, auch so ein bisschen angesprochen, sind es denn Datenträume, Fragezeichen. Um was geht's eigentlich bei Datenräumen?
Die Datenräume dienen zum Datenaustausch, also eine weitere Verwendung der Daten. Und meistens heißt es ja dann auch für andere Zwecke, zum Beispiel, weil andere damit ein Businessmodell aufbauen wollen oder damit forschen wollen. Und das geht natürlich immer nur, wenn die Datenschutzfragen geklärt sind. Wichtig dabei ist immer, jeder Datenraum, das kann man sich nicht so vorstellen als nur, das ist eine Datenbank oder so ein Space, wo alle ihre Daten reingeliefert haben, sondern vor allen Dingen diese Governance-Fragen sind wichtig. Also wer darf was? Wer ist für was verantwortlich? Um dann festzustellen, das sind Regeln, an die halten wir uns alle. Das geht vertraglich oder auf gesetzlicher Basis, wie das von der EU teilweise jetzt schon eingeführt wurde.
Jetzt gibt es da ja schon konkrete Beispiele, wenn wir an das Thema der Gesundheitsdaten denken. Aber das ist auch in vielen anderen Branchen und Bereichen denkbar oder auch schon geplant oder im Entstehen. Was können Sie uns da sagen?
Die europäische Datenstrategie von 2020 hat mehrere Datenräume schon skizziert. Da geht es eben nicht nur um das Deutsche, wie kann man jetzt da mit seiner Industrie vorankommen, sondern eher, wie können wir auch europäisch einen Austausch für die Bürgerinnen und Bürger haben? Oder eine Möglichkeit zur grenzüberschreitenden Forschung. Im Medizinbereich ist das deutlichste Beispiel der European Health Data Space, der ja schon eine Verordnung mit über 100 Artikeln hat, die ist schon verabschiedet. Aber auch im Bereich Energie, Finanzen, Skills, also auch wie man sich weiterentwickelt, wie man auch nachweist, was für Skills man hat. Im Bereich der Verwaltung, Legal Tech und so entstehen Datenräume. Es gibt 14 Entwicklungen zu Common European Data Spaces. Die sind eben besonders auf europäische Ideen ausgerichtet, dass man gleich grenzüberschreitend denkt. Wir sehen, die Entwicklung ist aber da in einem Bereich weit, Health, im Gesundheitsbereich, und auch noch nicht für jeden zu merken. Und ansonsten kann aber auch sonst so Datenräume entstehen, die mehr so genossenschaftlich sind, auf Mitgliederbasis. Und das passiert tatsächlich schon.
Jetzt hat ja eine Zuhörerschaft so in der Umfrage, die kurz gemacht wurde, signalisiert, bisher haben wir uns da noch nicht so konkret mit beschäftigt. Aber das kann ja schneller gehen, als man glaubt, wenn vielleicht ein Branchenverband oder Sie haben auch gesagt Genossenschaft auf einmal wird an eine verantwortliche Stelle das Thema herangetragen und die wiederum sagen, liebe DSB, lieber DSB, sag mir mal, worauf muss ich denn aus Datenschutzsicht achten? Weil es geht ja darum, Daten auch anderen zugänglich zu machen. Was sind denn da für Aufgabenstellungen für die?
Es passt sogar ganz gut in die anderen Entwicklungen, gerade auf EU-Ebene, zum Beispiel beim Data Act, das ja jetzt auch mehr Nutzungsrechte für alle, die irgendwas mit IoT und Daten selbst sammeln, für diejenigen Nutzerinnen und Nutzer, die die Daten ja auch liefert haben durch so einen Einsatz, dass diese jetzt besser das abrufen dürfen. Und das wird also auch im Forschungsbereich jetzt eine größere Rolle spielen. Für die ganz großen Plattformen auch. Das gibt ja auch noch eine eigene Regelung. Das sind vielleicht aber nicht die kleinen Verantwortlichen. Aber was bedeutet das also für jeden Einzelnen als Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter? Checken, ob eine Entwicklung gerade im Gange ist, ob die Branchen, die dann schon anvisiert werden, das findet man ja auf den EU-Seiten, ob man dazugehört. Also im Bereich der Banken, im Bereich irgendwas Finanzwesen, aber auch Sprachinformation, dass sehr viel mehr Tourismus, Agriculture, Farming, Landwirtschaft, all diese Dinge könnten einen ja vielleicht doch betreffen. Dann darauf lauern, was macht die EU gerade, damit man nicht überrascht wird. Ansonsten gibt es schon andere Entwicklungen und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass jedem klar wird, welche Verantwortung hat man selbst. Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit wird man ja nicht los. Und deswegen, wenn man auf einmal was übergestülpt bekommt vom Branchenverband oder so, dann heißt es nicht, dass das immer schon datenschutzrechtlich einwandfrei ist. Auf keinen Fall sollte man nachher in so ein offenes Messer laufen, wenn man in eine gemeinsame Verantwortlichkeit und Mithaftung käme von etwas, was nicht gut durchdacht ist. Also da mal mindestens im Hinterkopf drauf schauen, also aufpassen, ob sich das gerade so entwickelt und sich dann anschauen, auf welcher Basis, vertraglich beispielsweise, da wird eine Menge dann geregelt sein und da könnten auch Datenschützerinnen und Datenschützer nochmal viel helfen, wie man das Ganze absichert, zum Beispiel, wenn es um eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung geht, dass das nicht irgendwie passiert und nachher ist der Personenbezug eben doch für den Empfänger da, ja, und ansonsten auch auf die gesetzliche Entwicklung achten.
Und wenn man schaut, abgesehen von der Automobilbranche, sind ja in vielen Branchen noch nicht so die Initiativen da, dass, oder wir hatten das Beispiel Gesundheitswesen mit Datenräumen, aber über was sehr stark hier gesprochen wird, ist KI. Gibt es denn da eine Verbindung, dass man sich mit Datenräumen intensiver beschäftigen sollte, wenn man auch in Richtung KI denkt?
Die Beziehung ist nicht wegzudenken. Also das bedeutet, immer wo Daten sind, lauert natürlich auch schon die künstliche Intelligenz als Trainingsdaten beispielsweise. Die Datenräume zielen ja darauf ab, dass man Hochqualität hat bei den Daten. Also dass man Richtigkeit hat. Die KI-Entwicklung der Vergangenheit hat einfach genommen, was verfügbar war, manchmal ja noch nicht mal, was rechtlich erlaubt war, sondern einfach, was da war, wo die KI, die Maschinen eben rangekommen sind, zum Trainieren. Das ist kein Modell für die Zukunft, weder wegen der rechtlichen und auch urheberrechtlichen Gegebenheiten, noch wegen der Qualität. Also das bedeutet, die Qualität der Daten in den Datenräumen, wenn sie wirklich viel besser ist, ist eine bessere Basis zum Trainieren von KI. Und deswegen glaube ich, da kann eine Menge sein, ob jetzt LLMs daraus entstehen oder Systeme, die einfach dann auf einer besseren Richtigkeit basieren oder auch, wo die Verzerrungen gleich zum Beispiel mit dokumentiert worden sind oder ausgeschlossen werden konnten in den Datenbeständen.
Also es lohnt sich alleine schon deshalb, sich mit Datenräumen zu beschäftigen, weil die eben auch mithelfen werden oder das Ziel haben, die Datenqualität hochzuhaben. Und wir inzwischen ja wissen, KI kann nur dann erfolgreich sein, wenn das Fundament, wenn die Trainingsdaten wirklich hochqualitativ sind. Und gerade auch, sagen wir mal, neben den Large Language Models vielleicht so eher diese schmalen Spezialisierten, ja, die dann speziell für Branchen oder für eine Genossenschaft Informationen liefern werden. Da sind das vielleicht interessante Konzepte im Fundament. Und deshalb möchte ich Ihnen herzlich danken, Frau Dr. Hansen, dass Sie uns da Einblick gegeben haben.
Genau, vielen Dank. Und wichtig ist ja auch, selbst wenn die KI dann darauf gelernt hat, kann dann auf dem Datenraum ja weiter zugegriffen werden. Und dann kann man das auch belegen und hat nicht die großen Probleme der Halluzination, die nicht erkannt werden können. Also ich sehe da ein gutes Fundament. Ich befürchte eben das Gegenteil. Man macht quick and dirty, die KI macht weiter so, wie es in der Vergangenheit war. Und dann hätte man das nicht mit einem guten Fundament. Deswegen vielleicht auch darauf achten, eher überlegen, wann ist es sehr sinnvoll, die Qualität der Daten zu verbessern und dann gezielt und mit den richtigen Rechtsgrundlagen und unter Einbeziehung der jeweiligen Rechte, das sind betroffenen Rechte, das sind aber auch die Geschäftsgeheimnisse beispielsweise, dann zu teilen.
Ja, und man sieht eben Dokumentation, Transparenz bei KI. Und da könnten die Datenräume, man muss ja heute schon für die allgemeinen KI-Systeme sozusagen heute ja schon die Trainingsdaten sagen, welche Daten liegen denn zugrunde? Und da hätte man dann eben ein passendes Fundament.
Sehr richtig.
Sehr interessant. Dankeschön. Ich spreche jetzt mit Herrn Dr. Nägele. Er ist KI-Beauftragter beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Herr Dr. Nägele, Sie werden hier jetzt gleich auf der IDACON darstellen, was die Datenschutzaufsichtsbehörden alles so im Umkreis von KI machen. Vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, was diese KI-Taskforce meinetwegen beim Datenschutzkonferenz ist und was Sie speziell beim Landesbeauftragten denn machen.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Tatsächlich, wir haben im Januar hatten wir die konstituierende Sitzung für den Arbeitskreis KI der DSK, weil sich einfach gezeigt hat, dass KI ein Querschnittsthema darstellt und das nicht in einem einzelnen AK direkt zugeordnet werden kann. Der Arbeitskreis wurde gegründet. Es gibt zwei Vorsitze Bundesländer, einmal Rheinland-Pfalz und einmal Baden-Württemberg. Und dort versuchen wir jetzt eben verschiedene Themen zu bearbeiten und haben jetzt auch die erste Orientierungshilfe tatsächlich ja veröffentlicht Mitte Oktober. Orientierungshilfe zu datenschutzrechtlichen Besonderheiten bei Retrieval Augmented Generation Systemen. Wie kann man das einsetzen? Wie kann man das nutzen, um datenschutzrechtliche Anforderungen auch umsetzen zu können? Also ganz grundsätzlich hat man ja immer viel darüber gesprochen, die letzten Monate und Jahre, welche Probleme mit KI einhergehen. Also soll heißen, die betroffenen Rechte können nicht umgesetzt werden, Richtigkeit der Daten, die Löschung von Daten, Speicherbegrenzung. Und da bietet eben tatsächlich diese Orientierungshilfe zu REC-Systemen gewisse Lösungsansätze, und wir hoffen, dass es weiterhelfen kann. Und wenn wir das Stichwort REX-Systeme haben, dann geht es doch darum, dass ich einem großen als Sprachmodell eigene Datenquellen noch zusätzlich hinzufügen kann. Welcher Vorteil ist denn damit verbunden? Was bringt sowas?
Der ganz große Vorteil ist, denke ich, den man zunächst nennen muss, das sind eigene Dokumente, die man unter eigener Kontrolle hat. Mhm. Und damit kann man halt, also damit wird auch schnell klar, warum man Betroffenenrechte auch wieder umsetzen kann. Wenn ich selber die Dokumente löschen kann, berichtigen kann, dann ist alles wie früher, das ist bekanntes Terrain und man kann wieder damit umgehen. Das heißt nicht immer, dass alles jetzt auf einmal gut wird. Also man muss es sich natürlich trotzdem noch anschauen, ob das auch für die eigene Anwendung passt. Mhm. Aber es ist ein schöner Schritt vorwärts.
Jetzt sind Sie KI-Beauftragter und manches Unternehmen überlegt, brauchen wir sowas auch? Und vielleicht mal ganz spannend zu wissen, was machen Sie denn da beim Landesbeauftragten?
Also neben dem Arbeitskreis KI, wir haben auch intern einen Showfix KI. Und als KI-Beauftragter bin ich eben damit beschäftigt, auch den zu organisieren und zu leiten. Also interner Showfix heißt eben, dass wir aus den ganzen Fachabteilungen, also aus dem Gesundheitsbereich, öffentlichen Bereich, nicht öffentlichen Bereich, dass wir uns alle zwei Wochen zusammensetzen in dem Fall und ins Austauschen, was passiert. Mhm. Weil wir müssen auch einfach den Blick in alle Richtungen öffnen und schauen, dass wir da alle im selben Boot sitzen und wissen, was die anderen machen.
Mhm. Und was würden Sie jetzt den DSB sagen, wenn es einen KI-Beauftragten, eine KI-Beauftragte im Unternehmen gibt? Ist das dann auch eine wichtige Ansprechperson? Sollte man da den Kontakt suchen, vielleicht in bestimmten Dingen zusammenarbeiten?
Definitiv. Also es ist die KI-Verordnung ja auch selbst, die bringt nochmal doch einige neue Anforderungen mit sich, die nicht selbstverständlich sind, die man auch dann erstmal ja umsetzen muss. Also Stichwort Compliance hier an der Stelle vielleicht auch. Also ich denke, das benötigt auch jemand, der das machen kann. Anderes Thema ist jetzt auch, dass man sich in den Unternehmen sicherlich überlegen muss, welche KI können wir denn eigentlich einsetzen und rechtskonform auch sein, also rechtskonform einsetzen. Und dazu muss man doch ein bisschen in die Details reinschauen und irgendjemand muss es tun, ja.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Nägele, dass Sie uns den Einblick gegeben haben. Und wir sind schon gespannt auf Ihren Vortrag gleich. Dankeschön.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Nun bleibt mir zu sagen, vielen Dank an alle Podcast-Gäste von der IDACON 2025, die diesmal dabei waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp@wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.